Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nouvelle Cantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz, von und natürlich auch wieder mit Bernhard Kampmann. Bernhard, wie so oft, erstmal herzlich willkommen in deinem Podcast. Jetzt legen wir wieder richtig los.
Podcast als Koch finde ich immer nach wie vor noch super. Ich wusste gar nicht, dass man mit einem Podcast so viel Informationen transferieren kann und er läuft ja nun wirklich sehr erfolgreich und bin immer wieder gespannt, was unsere Gäste erzählen, weil wir ja nie vorab das Gespräch in eine Richtung lenken, sondern es soll ja ein Dialog entstehen. Und ja, heute haben wir wieder einen besonderen Gast in unserem Podcast.
Thomas Ebenfeld. Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Dankeschön.
Ja, ich danke herzlich für die Einladung zu diesem spannenden Format.
Sehr gut. Ja, ich würde mich mal wieder ranwagen und eine Vorstellung von dir versuchen und du ergänzt gerne. Also ich habe gelesen und rausgefunden, du bist erstmal Psychologe, Mitbegründer der Forschungsboutique, ja, schöne Begrifflichkeit, Forschungsboutique, Concept M. Du hast auch noch eine Marketingberatung Flying Elephant. Und als wenn das alles noch nicht genug wäre, beschäftigst du dich auch mit unterschiedlichen Forschungsansätzen. Das heißt, heute wird es auf jeden Fall psychologisch. Wir werden sicherlich über Verhaltensmuster vielleicht sprechen. Hatten wir so, glaube ich, auch noch nicht, Bernhard. Ich freue mich richtig drauf.
Weiß ich nicht. Ist Nudging Verhalten?
Oh, ja, stimmt. Ja, das wird auch in der Zukunft immer wichtiger, ne? Wie kriegt man die Leute zu einer Verhaltensänderung in Zeiten notwendiger Transformation?
Ja, also hatten wir doch schon ein bisschen.
Das stimmt, stimmt. Ja, guck mal, guter Punkt. Thomas, lag ich denn richtig mit meiner Vorstellung? Aber ansonsten ergänzt du gerne, was für dich noch wichtig ist, um jemanden, der uns jetzt zuhört, kurz zu erklären, wer bist du?
Nee, das ist völlig richtig. Also ich bin leidenschaftlich Psychologe. Das ist so, was meine Identität dann ausmacht. Und nebenbei esse ich auch gerne und versuche mich auch im Kochen und mache hin und wieder mal eine schöne Weinverkostung und versuche mich da einzuüben und besser zu werden in den Degustationen. Ja, und wir versuchen halt die Psychologie nutzbar zu machen, um Kultur und den Alltag der Leute und Märkte und Produkte und Marken und Werbungen zu verstehen, um dann den Unternehmen dabei zu helfen, bessere Strategien zu entwickeln oder leckerere Produkte oder Dinge, die halt auf mehr Resonanz treffen, weil immer noch ist es ja so, dass viele Innovationen einfach floppen, weil das Verständnis von der Kultur und vom Alltag nicht hoch genug sind.
Bei dir finde ich es auch so spannend. Es gibt ganz viele Menschen, die sich mittlerweile in dem Thema Kulinarik so hervorragend auskennen. Ne? Die kochen selber, stellen das eher bei Vegetariern oder Veganern fest. Die kennen die Produkte, die kennen die Herstellungsprozesse. Du jetzt sogar noch Wein. Also das stellen wir fest, dass unsere Gäste auch in den Betriebsrestaurants sich viel mehr mit Essen beschäftigen, also als früher vielleicht, wo nur das Schnitzel mit dem Kartoffelsalat auf den Teller kam.
Oh, Chance verpasst, Bernhard.
Ja, komm noch.
Aber Essen ist ja heute Identität und Lifestyle und Kultur und so, wenn man mal zurückdenkt, weiß ich, 30, 40 Jahre, als die Italiener kamen mit ihrer Küche und die Franzosen und dann. Das Kochen wurde ja irgendwann von so einer Notwendigkeit zu einem Statussymbol. Also wenn man dann die Gäste einlädt und dann mittlerweile auch die Kenntnisse von Wein werden ja besser, ne? Auch die deutschen Weine werden auch immer besser. Und dann ist das einfach ein Teil des Lifestyles. Es ist Status, es ist Begehrlichkeit.
Ich habe ja mit meinem Buch Nouvelle Cantine genau diesen Transformationsprozess von einer Kantine zu einem Betriebsrestaurant beschrieben. Das trifft ja auch genau das, was du sagst, dass sich es eben auch in der Betriebsgastronomie total verändert hat. Was glaubst du denn, wie ist die Zukunft dort?
Also die werden weiter einen Wandel durchlaufen. Deswegen ist, glaube ich, der Titel auch so gut, Nouvelle Cantine. Also dieser Anspruch auch, alles, was da letztlich möglich ist. Also wir sehen ja jetzt schon, die Kantinen oder die Betriebsgastronomie nimmt viel mehr an Trends auf in puncto Gesundheit und Ernährungstrends. Das wird natürlich auch weitergehen. Es wird noch weitere Formen dadurch laufen, weil Ernährung im Kontext mit der eigenen Gesundheit, dem eigenen Wohlbefinden wird an Stellenwert eher noch weiter zunehmen.
Ja, neben der Kulinarik haben wir dann natürlich auch noch die Wohlfühlatmosphäre, die ja auch geschaffen werden muss von den Betrieben mittlerweile. Es ist also nicht mehr diese Mensa-Atmosphäre, wo man sich beim Mittagessen gar keinen Dialog oder gar kein Gespräch aufkommen kann, weil es die Geräusche so laut sind, dass man auch nicht entspannen kann, geschweige denn sich unterhalten kann.
Und das fällt ja in die große Thematik der sogenannten Work-Life-Balance, die natürlich auch immer mal wieder angeschossen und kritisch diskutiert wird. Passt das eigentlich in die Zeiten von Stapelkrisen und Fachkräftemangel, dass alle nur noch irgendwie ihre Freizeit und ihre Urlaube planen? Aber das Wohlbefinden vor Ort, die Ernährung und so, das spielt eine Rolle. Und dahinter liegt ja sowas, das habe ich mal vor ein paar Jahren in der Studie zu den Gesundheitsstilen der Deutschen gesagt. Also früher war ja Gesundheit eigentlich so ein Schicksal, ne? Wenn du, weiß ich nicht, Bluthochdruck hattest, konntest du sagen, das liegt in der Familie, hatte schon der Opa, oder wenn du übergewichtig warst. Das funktioniert heute nicht mehr. Heute bist du eigentlich selbstverantwortlicher Manager deines deiner Gesundheit, deines Verhaltens, ja. Das heißt, wenn du dich irgendwie nicht gut ernährst und zu wenig Sport machst und die Treppen nicht nimmst und dann irgendwann, weiß ich nicht, zu dick wirst oder so, dann ist es halt nicht mehr Schicksal, sondern selbstverschuldet. Und das führt ja manchmal so weit, dass in diesem Kontext Gesundheit und Ernährung viele Verbraucher auch das Gefühl haben, wenn ich irgendwann mal krank werde, bin ich selber schuld. Das ist natürlich multifaktoriell und sehr komplex. So. Und in dem Kontext ist es halt so, dass du heute mehr oder minder gezwungen bist, kulturell, gesellschaftlich, darauf zu achten, was du isst und wie viel du isst. Also keiner sagt heute mehr, ich gehe 3-4 Mal die Woche mit den Kindern zu Meckes. Das ist assi, das macht keiner mehr. Ne? Sondern du musst zumindest sagen, ich koche selber, ich mache nicht so viele Fertiggerichte, ne? Ich lege da Wert drauf und so weiter. Und so sind halt da diese Veränderungen. Und das wird natürlich auch in der Betriebsgastronomie eine Rolle spielen. Es wird natürlich die Lust auf die Currywurst bleiben oder mal schön, weiß ich, leckere Pommes oder so. Aber dann kannst du halt wählen zwischen Süßkartoffelpommes, irgendwie grob geschnittenen Pommes, Pommes mit irgendeiner tollen belgischen Soße und Gulasch drüber und so. Das heißt, dann kriegst du halt weiterhin deine Leibspeisen, aber dann vielleicht in einer Vielfältigkeit, die es dir dann erlauben, da auch weiter, auch ich sag mal, den fettigen Sünden dich hinzugeben. Ne?
Weil das ist ja, wir haben Nudging eben ja schon gestreift oder zumindest mal genannt. Das ist dann ja schon etwas, was in der Ansprache oder auch in der Darstellung der unterschiedlichen Gerichte dann wichtig ist. Ja? Also das spielt da ja genau mit rein. Oder was würdest du sagen? Du hast ja auch gesagt, du beschäftigst dich aus psychologischer Sicht mit Produktplatzierung wahrscheinlich auch und der entsprechenden Kommunikation. Wie sollte man das machen in so einem ganz modernen Betriebsrestaurant?
Also wie alles in der Kultur, es drängt letztlich auf eine, wir haben ja sehr vieles fragmentiert heutzutage. Also du musst vielfältig was anbieten. Und zugleich aber auch das so anbieten, dass es zugänglich ist und nahbar und nachvollziehbar. Wir haben es ja heute so, dass wir, also wir nennen das manchmal, wir haben so das Zeitalter des paradoxen Konsumenten. Der will ganz viel zugleich. Ne? Der will auf der einen Seite dieses und jenes und das andere will er, also die zwei Seelen letztlich in der Brust. Und es kann ja tatsächlich sein, dass du je nach Verfasstheit und Lust und Laune bist jetzt gerade auf dem besonderen Ernährungstrip und suchst dann das Besondere, das Nachhaltige. Und dann kann es aber auch mal wieder sein, dass du eine unheimliche Lust hast, ne, dich zu verwöhnen mit irgendwas, was vielleicht dann nicht in erster Linie so gesund ist und so. Und ich glaube, darauf muss auch eine gute Betriebsgastronomie eine Antwort finden. Also das, was richtig Indulgence und Genuss und eine Sättigung und so ein seelisches Wohlfühlen verspricht und auf der anderen Seite aber auch vielleicht so diese modernen Bedürfnisse des heutigen Alltags, ne, trendgerecht und gesund, dass es da auch was gibt. Und ich glaube, das wird schwieriger, dass du diese Bandbreite an Genüssen auch entsprechend darstellst.
Ja gut, nicht nur die optische Darstellung, es ist ja auch das Kochtechnische, was dahinter steckt. Ne? Und du musst ja von dem Produkt her mittlerweile auch up-to-date sein. Das heißt, die Regionalität spielt eine Rolle, die Art des Einkaufes, dass du eben nicht mehr alles durch Deutschland transportierst, um den Joghurtbecher bei dir zu haben. Du nimmst lieber die Käserei vor Ort, du nimmst lieber die Molkerei vor Ort, du nimmst den Gemüsebauer vor Ort. Also der Einkauf der Produkte ist ja auch noch ganz entscheidend für die Kommunikation zwischen dem Gast und dem Koch. Seitdem ich mich mit dem Thema intensiver beschäftige, war mir gar nicht so bewusst, wie verantwortungsvoll unsere Köche eigentlich sind oder was wir da in der Hand haben. Weil im Prinzip verpflegen wir ja die Kinder im Kindergarten. Wir Köche gehen dann in die Schulverpflegung. Dann gehst du an die Universitätsverpflegung oder auch eventuell dann in einem Betrieb am Arbeitsplatz. Moderne Arbeitsplätze sind heute meistens kulinarisch sehr hochwertig dargestellt. Und dann geht's ja weiter. Du musst ins Krankenhaus und zum Schluss ist es dann das Altersheim, wo wir Köche wieder die Verantwortung haben, Menschen zu verpflegen, die Gewürze richtig einzusetzen, die Fette richtig einzusetzen, so dass du eben dich gesund ernährst. Das stellen wir halt auch unheimlich viel fest, dass in den Betriebsrestaurants mittags der Anspruch natürlich auf diese gesunde, nachhaltige Ernährung Wert gelegt wird, aber dann doch abends oder nachmittags in die Dönerbude gegangen wird oder in die Currywurstbude. Du hast mir mal so eine tolle Metapher eines Kühlschranks gesagt.
Ja, nein, wir hatten tatsächlich 2020 eine große Studie gemacht mit dem Titel Moral am Regal. Und dann haben wir wirklich hunderte von Kühlschrankbildern ausgewertet. Und wir haben, nachdem wir das ausgewertet haben, gesagt, wir haben heute eigentlich so einen schizophrenen Kühlschrank bei den Verbrauchern. Da ist alles drin. Also du findest Energy Drinks neben der Hafermilch, irgendwie Tofu neben irgendeinem Hinterkochschinken, der günstig ist. Und wir haben da gesehen, also wahrscheinlich vor 3-4 Jahrzehnten, so ein Hardcore-Öko der ersten Stunde, den hätte das noch zerrissen, diese Inkonsequenz. Und heute ist dieser Kühlschrank wie so eine Gefühlsapotheke. Man geht als Verbraucher hin, jetzt hast du da vielleicht Lust, dich zu pushen mit einem leckeren Energy-Drink. Dann willst du irgendwie ein ganz nachhaltiges Getränk und dann willst du vielleicht dir was Veganes zubereiten. Und dann hast du Lust, weiß ich nicht, auf einen Fertigdöner oder so. Und das finden wir mittlerweile alles. Also diese Lust auf diese Vielfalt und die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, ist enorm hoch. Und ja, das haben wir dann auf den schizophrenen Kühlschrank gebracht.
Ja, gute Formulierung. Siehst du eigentlich auch Trendunterschiede zwischen den unterschiedlichen Generationen? Weil wir haben ja in den Betriebsrestaurants auch oft Auszubildende oder die Jüngeren. Und dann haben wir ja vielleicht auch welche, die eben, wie du schon gesagt hast, aus den 70ern kommen und so dann den Rest ihrer Arbeitswelt durchleben und sich dann wahrscheinlich auch anders ernähren. Oder wie siehst du das?
Ja, also es gibt schon Trends, die daran hängen. Aber wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehen darf. Also was wir schon beobachten, wir nehmen ja mal das Thema Nachhaltigkeit, ethisch bewusster Konsum. Du hast das eben erwähnt, Bernhard, ne? Das Einkaufen, die Regionalität, vielleicht Tierwohl oder Biologisches oder die Käserei um die Ecke. Das ist schon was in der Breite, im Mainstream ankommt, da muss man drauf achten. Das heißt nicht, dass sich alle dran halten. Du hast dann immer die Vorreiter und ein paar, die nachziehen. Aber es ist so ein gesamtgesellschaftlicher Trend, dass wir anders und besser darauf achten, wie wird gewirtschaftet, wie wird mit den Tieren umgegangen. Also Tierwohl ist für 85% der Deutschen, wenn man das befragt, relativ konstant ein sehr relevantes, zentrales Thema. Die Regionalität mit fast 80%, auch super wichtig, auch immer wichtiger für viele als biologisch oder ne, biologisch angebaut, weil es auch nachvollziehbarer ist. Also das ist so ein Gesamttrend, dem sich die Leute kaum widersetzen können, ohne vielleicht auch Widerspruch. Also du sagst heute nicht mehr, du hast das natürlich, aber du kannst doch nicht mehr trotzig sagen, mir ist das alles völlig egal, wie die Schweine gehalten werden. Das geht nicht mehr. Das ist nicht mehr akzeptabel. Ja, genauso wie man heute nicht mehr wie noch vielleicht vor 15, 20 Jahren das Klima, also Klimawandel leugnen kann. Also wer es heute macht, der ist direkt außerhalb der. So, jetzt ist es ganz interessant, was das Essen betrifft. Trotzdem ist ja Essen auch in einer gewissen Form immer auch ein Kulturkampf. Ne? Man erinnert sich, als VW die Currywurst abschaffen wollte und so. Auch das macht ja Lust und ist schön. Und wenn man auf Volksfesten ist, auf einer Kirmes oder so, da sind die Riesenschlangen an den Currywurstboden. Aber die Currywürste werden ja auch heute anspruchsvoller und leckerer und spezielle Soßen. Ne? Und es wird verfeinert und so, es wird kulinarisch aufgewertet. Aber die Lust drauf bleibt. So, und dann gibt es manchmal die Jüngeren, nicht alle, ein Teil, die grenzen sich vielleicht von der Fleischkultur der Väter und Großväter oder der Familien ab. manchmal ist ja auch, wenn jemand zum Vegetarier irgendwann wird, der Anteil ist ja XY auch relativ konstant. Der erste Grund ist ja meistens aus ethischen, aber dahinter steckt psychologisch auch, dass man sich vielleicht von der, ich nenne es jetzt mal ein bisschen böse, von der Fleischfresskultur der Familien abgrenzen will. Wenn dann, weiß ich nicht, die kiloweise da das Fleisch auf den Grill gehievt wurde oder so. Und da will man das vielleicht anders machen und anders zelebrieren und so. Häufig ist das auch bei Frauen tatsächlich der Fall. Und dann gibt es da die Jungen, die sich dann vielleicht manchmal dagegen wehren und die Älteren, die sagen, das lassen wir uns aber nicht nehmen. Also dann wird da manchmal auch so ein Mini-Kulturkampf um die Currywurst, um das Schnitzel oder so. Das ist ja Gendern, Schnitzel und was noch. Das sind ja so auch so Aufregerthemen. Ne? Das Indie-Verbot damals der Grünen hat den Ruf der Verbotspartei ausgebracht. Also es ist immer Lebensstil, es ist immer Kultur. Auch unsere Esskultur hängt auch an den regionalen, die Würste aus Thüringen, die Mettbrötchen hier in Köln, ja, Karneval ohne Mettbrötchen ist nur halb so schön. Und das heißt, da wird manchmal auch was festgemacht. Aber generell, und jetzt komme ich wieder zum Ausgangspunkt, sehen wir schon so einen Trend, ein bisschen bewusster, ein bisschen ethisch korrekter, ein bisschen mehr auf Tierwohl, ein bisschen biologischer, das spielt eine Rolle. Das heißt aber nicht, dass die Leute da immer konsequent sind, ja. Das sind aber so diese Forderungen und das Drängen der Kultur.
Wenn man das jetzt in die Betriebsgastronomie übertragen, ne? Also du hast es ja auch jetzt auf die privates Umfeld beschrieben. Gibt es dann diese Forderung, jetzt vielleicht mal als Frage ruhig an euch beide auch, gibt es denn diese Forderung auch so ausgesprochen in der Betriebsgastronomie? Wird das gefragt von den Menschen? Wo kommt das her? Wo kriegst du denn jetzt von den Käsespitzen, wo hast du denn deinen Käse hergeholt? Wird das gefragt?
Ja, klar wird das gefragt. Und das ist ja das, was ich so auch meine. Und Thomas hat es ja auch irgendwie schon beschrieben, weil in der Betriebsgastronomie soll es natürlich all diese Punkte haben, die du angesprochen hast. Und du hattest das mit dem Tierwohl gesagt. Also wenn ich das so richtig gehört habe und meine Zahlen stimmen, dann ist Tierwohl auch ganz hoch in Deutschland, aber gekauft im Edeka-Markt oder im Lidl, Aldi, wie sie alle heißen, ich glaube 86% wird Fleisch in der Qualitätsstufe 1 und 2 gekauft und der Rest kauft in der Qualitätsstufe 3 und nur ein ganz kleiner Teil kauft in Qualitätsstufe 4, was die höchste Qualitätsstufe ist in Tierhaltung. Das sagt uns ja wieder so ein typisches Beispiel auch für den Deutschen, der beim Essen gerne viel spart. Wir kennen alle dieses Beispiel. Ein Franzose fährt mit einem alten Citroën vor einem Sternerestaurant und der Deutsche fährt eben Mercedes vor einer Imbissbude. Das ist tatsächlich so.
Das ist übrigens auch bei Kochgeschirr, ne? Der Franzose hat dann irgendwie ein, zwei Messer und der Deutsche hat ein Riesenarsenal. Das ist vielleicht auch noch diese Technik und Ingenieur. Kochgeschirr. Deutsche geben, glaube ich, wesentlich mehr für Kochgeschirr aus. Gute Töpfe, Pfannen, Messer als der Franzose. Nein, aber das, was du sagst, ist völlig richtig. Und das zeigt das, was ich eben meinte. Also wir sprechen vom paradoxen Konsumenten. Da ist auch ganz viel Mind-Do-Gap. Also auch, wenn ich jetzt nochmal auf das allgemeine Thema Nachhaltigkeit gebe, die Leute haben das Gefühl, eigentlich müssen wir ganz viel ändern. Und dann kommt diese, aber bitte ohne so einschneidende Umstellung. Also, ne, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass, ist häufig im Mainstream so das Ganze. Das heißt, man spürt den Druck und sagt dann auch, jetzt habe ich wieder, ne, das schöne Biofleisch. Oder wenn wir mit den Leuten in unseren Studien sprechen, sagen 6 von 8 Leuten der Gruppen, ich kaufe hauptsächlich Biofleisch vom Markt. Das stimmt natürlich nicht. Wir kennen alle die Zahlen, wie hoch der Anteil an Biofleisch ist, auch unfassbar teuer. Und aber das ist das, was ich eben meinte, Lifestyle, das ist irgendwie die eigene Kultiviertheit, das ist irgendwie der eigene bewusste Umgang. Also man zeigt eigentlich einen Status, seinen Ernährungsstatus zeigt man vor, der sinnbildlich ist eigentlich auch für den Lebensstandard. Und alles das, was dann nicht immer so offensichtlich ist, was nicht so vorgezeigt werden kann, da wird dann auch manchmal geschummelt. Ja, ob bewusst oder unbewusst, vielleicht glaubt man es nicht, man weiß es. Also wir sagen mal, der paradoxe Konsument ahnt da auch diese ganzen Widersprüche. Ne? Weil man sieht, den Leuten ist es ja schon wichtig, da Anteil zu haben, sich als selbstwirksam zu erleben. Wer kennt das vielleicht, die Diskussion um die Solardächer? Ich habe das dieses Jahr beim Grillen so oft. Jeder, der ein Solardach hat, zeigt die App und zeigt stolz vor, wie viel er eingespart hat und wie autark er jetzt ist. So das neue Statussymbol. Aber so beim Food kann man das manchmal behaupten und muss es nicht immer unbedingt belegen, weil die Umverpackung ist irgendwann weg. Und da hast du recht, die Franzosen, da ist nochmal eine andere Erziehung, ein anderer Stolz auch auf die Regionalität der Produkte, die Verbesonderung und so. Da spielt das auch nochmal einen anderen Stellenwert. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen da Schritt für Schritt näher hin. Und der Deutsche nähert sich da dem Franzosen in kleinen Schritten immer mehr an.
Das glaube ich auch. Aber glaubst du, dass die Betriebe dieses bessere Image der Betriebsverpflegung nutzen? Stichwort dazu Employer Branding. Oder glaubst du, dass wir wirklich durch unser Kochen die Krankenquote, was ich übrigens darlegen kann, senke? Also ich weiß nicht, wie siehst du da den oder wie ist deine Einschätzung da zu dem Thema?
Nein, ich glaube, das wird noch nicht voll genutzt. Ich glaube, das ist jetzt in so einem Wandel begriffen, in so einer Veränderung. Und wie vieles, die Inflation, die Krise, wir sprechen ja heute häufig, ich fand den Begriff mal ganz schön, der Stapelkrise. Also man hat ja heute, früher hatte man das Gefühl, es gab eine Krise, die wurde gelöst, dann kam die nächste Krise. Heute hat man das Gefühl, die Krisen stapeln sich auf, bis hin, dass viele Leute so starkes Gefühl haben, wir haben eigentlich ein umfassendes Systemversagen. Vieles klappt nicht mehr. Wir kennen das mit der Deutschen Bahn oder mit den Flügen oder so. Ist heute nicht mehr so schön zu reisen, wie es früher war. So. Und dann gibt's immer Gründe, das nicht konsequent durchzuziehen. Aktuell ist es natürlich der Preisdruck und die Kosten und die gestiegenen Kosten und die Energiekosten und so. Und das heißt, das bremst gerade vieles aus. Aber mittelfristig wird der Weg weiter dahin gehen, weil die Gewichtung ist da. Gerade muss man sagen, viele der Bewegungen, die noch in der Corona-Zeit, ne, wo alles stillgelegter war und auch Zeit war für eigenes Kochen und gute Ernährung und das Miteinander, was viele wieder gepflegt haben und so. Das ist jetzt durch die Krisen ausgebremst. Das wird aber früher oder später wieder kommen. Und irgendwann die klugen Betriebsgastronomen oder die klugen Unternehmen werden das auch fürs Employer Branding nutzen. Weil es ist, wie eben gesagt, Ernährung ist zentral auch für den eigenen Lebensstil.
Ja, und das ist ja nicht nur mittags. Wir hatten das hier ja auch schon in Folgen. Die Erwartungshaltung ist ja auch, dass du da an einem Vormittag was machen kannst. Ein Kunde von uns hat mich jetzt letztens eingeladen in sein Work-Café. Wirklich total toll. Also da hast du wirklich eine Kaffee-Atmosphäre, wirklich mit top Produkten, super Kaffee. Dann gab es da noch irgendwie ein paar Leckereien dazu und das Meeting war irgendwie um 10. Und du hast gar nicht mehr dieses Gefühl, dass das jetzt, klar, du redest über die Themen, die fachlich sind, aber allein die Atmosphäre macht es halt schon so unterschiedlich. Und das war jetzt ja so, sogar noch mit mir als einem Dienstleister. Wie schön ist das, dass man jetzt als Kollegen, Kollegin sagen kann, komm, wir gehen da mal gerade hin. Die Besprechung erfordert keine Riesendiskretion. Komm, wir besprechen das gerade da. Oder am Nachmittag noch. Du hattest es ja auch mal berichtet, Bernhard, ne? Am Nachmittag, dass man noch sagt, auch da gibt's irgendwie das Angebot noch, dass man da noch irgendwie vielleicht auch wieder einen Kaffee oder einen netten Kuchen hat oder was auch immer, ne? Also das ist ja mehr als, ich habe das Mittagessen in einer guten Qualität, in schöner Auswahl, Nachhaltigkeit und den ganzen Argumenten, sondern das ist ja nachher das. Und wenn ich das als Unternehmen darstelle, auch im Prozess der Neugewinnung von Mitarbeitenden, ich glaube, das kann ein Riesenvorteil sein. Also ja, bei allem Homeoffice, aber die wenigsten haben das ja zu 100%. Also wenn da, ich glaube, es ist nicht das entscheidende Argument, aber ich für mich, und da bin ich glaube ich nicht alleine, fließt das auf jeden Fall mit rein. Was ist denn das tagtäglich, was ich hier angeboten bekomme? Ne? So ein Riesenpunkt.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich würde dem zustimmen. Wir haben ja gesehen, in Corona, viele waren ja glücklich und froh, zu sagen, ich mache jetzt Homeoffice und man trifft sich mal. Einige profitieren, ich sage mal klassisch akademische Berufe, die nicht ans ne, in die Fabrik müssen oder so, da ist das okay, da pendelt sich das ein. Ich glaube auch einige Unternehmen, die ich sage mal eher ländlich sind, profitieren davon, weil die halt auch andere Leute bekommen, ohne diese permanente Anwesenheitspflicht. So. Aber jetzt merken wir auch als Gegentrend das Menschliche, das Zusammensein, die Quality Time, die Gespräche, das Kreativwerden in der Gruppe ist wichtig und nur Homeoffice ist auch nicht schön. So, jetzt haben wir aber eine zweite Riesenentwicklung. Das ist ja gerade diese anrollende KI-Revolution. Und ich glaube, dass ein großer Gegentrend gegen diese Überdigitalisierung unseres Alltags auch sein wird, dass viele auch wieder noch eine stärkere Sehnsucht nach dem Echten, dem Authentischen, dem Wahren, dem Zwischenmenschlichen haben. Menschen brauchen Menschen. Ja, das kriegst du nie weg. Und ich glaube auch, dass durch die KI wir noch viel stärker in diese digitalen Welten gezogen werden und zugleich die Sehnsucht nach diesen wohligen, menschlichen, warmen, versorgenden, und das ist, dafür steht ja auch überall Küche und Versorgung und Essen und Zubereiten und so, dass das Liebevolle da eine Rolle spielt. Und dass dann auch das Essen dabei hilft. Weil man muss ja sagen, die KI hat jetzt gerade eine Sache, sie kränkt ja den Menschen. Alle reden über die künstliche Intelligenz. Wir haben eigentlich gerade durch diesen ganzen Hype um die KI, und das wird noch ganz viel bewegen, eigentlich so eine Entwertung des Menschlichen. Dann brauchen die Leute auch wieder, ne, das Versorgende, das Gutgekochte, das Leckere, ne, die Leibspeisen, um dann diese potenziellen Kränkungen dann auch wieder verkraften können. Also ich glaube, das wird noch wichtiger durch diese Revolution.
Ja, man kennt es ja durch die Familie, ne? In der Familie findet ja auch das Familienleben oft am Esstisch statt oder am Essen überhaupt, das gemeinsame Zusammenkommen, die regelmäßigen Uhrzeiten, ist ja ganz wichtig. Ne?
Werner, wenn ich das so sagen kann, die Rolle von so von diesen Snacks und diesem Flying Buffet oder wenn die Gäste kommen, erstmal sowas anzubieten, hat ja auch immer die Funktion, alle sind befriedigt, alle sind beruhigt, alle haben was im Mund, es entsteht kein Streit. Das ist ja auch der Grund, warum es Weihnachten immer so viel Essen gibt, ne? Wird so viel gefuttert.
Hab ich noch nie so gesehen.
Rund um die Uhr, bevor die Familiendramen ausgepackt werden, haben alle wieder den Braten dann drin. Ja, ja, aber so hat natürlich auch das die Lebensmittel, das gut zubereitete, immer so eine friedensstiftende Funktion. Schafft Harmonie und Wohlwollen, ja.
Ja, man belohnt sich auch mit gutem Essen, ne? Also ist auch oft so. Also mir geht's oft so, dass ich mich, ich habe ja noch ein à la carte Restaurant, wenn es dann da wirklich mal zur Sache gegangen ist, dann kann ich mich mit Rotwein und Käse abends sehr gut belohnen.
Ja, und so ist doch in der Betriebsgastronomie dann vielleicht auch, oder? Also das kann ja eine Belohnung auch sein, dass ich dann sage, so, du hast eben auch noch von Genuss gesprochen, Thomas, ne? So, dann ist halt doch nochmal heute das Schnitzel Pommes fällig. auch wenn ich...
Ja. Ach, das ist übrigens ein Running Gag bei uns, Thomas. Wir haben immer Schniepo in irgendeiner Folge und Jan Hartwig, der 3 Michelin-Sterne-Koch, da mussten wir es dann natürlich auch unterbringen. Und da war das Schniepo-Pi. Kennst du das?
Nee.
Er hat es gesagt, Schnitzel, Pommes, Pilz. Ja. Wir natschen übrigens beim Schniepo-Tag extrem. Stellen gerne ein Red Thai Curry daneben, was auch super ist. Ja, was frisch zubereitet ist mit dem frischen Gemüse, idealerweise noch im Wok, dass der Gast es sieht. Und wir sehen da wirklich starke Veränderungen. Wir haben mal einen Betrieb, da ist auch Produktion hinter. Also wir müssen ja immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Gästen, die aus der Produktion kommen, also vom Shopfloor, die alles geregelt haben, auch ihre Pause, und dann eben diese Menschen, die du eben so schön beschrieben hast, die aus der Welt des New Works kommen. Mhm. Und selbst bei den Produktionsmitarbeitern stellen wir nach wie vor einen hohen vegetarischen, veganen Anteil fest. Wir merken, wie sie Wert legen auf ihre persönliche Ernährung. Ein Betrieb, da haben wir über 40% vegetarisch-veganen Anteil. Und da ist sind eine hohe Anzahl von produzierenden Mitarbeitern mit dabei.
Ja, das wird immer relevanter, da auf einen Ausgleich zu achten. Also die Lösungsform für alles, für diese ganzen Klemmen, auch ich sag mal zwischen dieser Fleischeslust, die ja viele noch haben, weil wir kennen den Anteil der Veganer, der ist ja nicht so hoch, der bleibt auch relativ konstant. Und dann zwischen, ich sag mal, diesen modernen Forderungen der Kultur ist ja dann das Flexitariertum. Also gefühlt sind ja 95% der Menschen Flexitarier. Also wenn du die Leute fragst, isst du noch Fleisch? Ja, ich esse noch, aber nur gut. Weniger, aber gut. das ist ja immer so die Klemme dann, also der Ausweg aus dieser Klemme. Und das spielt eine Rolle. Aber ich wollte nochmal zu Schnipu, das macht ja viele auch glücklich, weil man eignet sich ja, also Essen ist ja immer mehr als die Befriedigung eines physiologischen Bedürfnisses. Deswegen ist das so schwer steuerbar. Ne? Das ist ja auch immer in der Verfasstheit, in diesem Moment, wie fühle ich mich gerade? Oder jeder kennt das ja auch, wenn man mal jetzt einen Abend zu viel Alkohol getrunken hat, hat so einen leichten Kater, da gelüstet es einem ja nach was anderem, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, morgens schon 2 Stunden Sport gemacht hat. Das kannst du auch nicht steuern. Deswegen ist das mit Diäten auch immer so schwer, ne? Weil da kommt dann irgendwas dazwischen. Und so mit Schnipo, da eignet man sich ja auch sowas Tradiertes der Kindheit. Da ist dann vielleicht der Moment mit der Familie im Zoo, im Fußballstadion. Da sind die schönen Erinnerungen, die du auch mitkonsumierst. Ne? Und das kann dann manchmal so ein Tofu-Burger nicht ersetzen.
Du hast das so schön gerade beschrieben, dass man das Essen eigentlich nicht steuern kann. Also wenn du, wenn es draußen kalt ist und du bist im Wald, und ich kenne das noch von meiner Militärzeit, und da gab es dann eine Gulaschkanone. Und es war die beste Gulaschsuppe, die ich immer hatte. Ich kann mich immer an diesen Geschmack und daran kann ich mich immer zurückerinnern. Aber es war natürlich nicht so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber ich konnte es auch nicht steuern. Ich habe einfach was Warmes gesucht. Es war das Gefühl, es war das Ambiente drumherum, was mir das nachhaltig eingeprägt hat. Glaubst du, dass man Essen gehen überhaupt nicht steuern kann oder dass man den Menschen überhaupt nicht steuern kann? Oder wie ist deine Einschätzung dazu?
Also, du nimmst dir was vor und hast einen richtig schlechten Tag. Und dann stehst du, also jeder kennt auch das Phänomen, irgendwann vorm geöffneten Kühlschrank zu stehen und zu gucken, was schiebe ich mir jetzt rein. Manchmal ist das Frustbewältigung. Also das ist ja manchmal nicht bewusst. Also wir greifen ja auch zum Essen, das ist uns ja häufig nicht bewusst. Oder du hast vielleicht Stress mit irgendwie den Kollegen oder so. Und dann ist das auch manchmal dann, das ist ja manchmal, sind das auch tragische Schicksale, wenn Leute immer wieder an Diäten scheitern und darunter leiden und so und dann vielleicht auch übergewichtig sind. Da geht es ja eigentlich auch um seelisches Nähren, ne? Und so eine Unterversorgung, auch eine emotionale Unterversorgung. Das ist ja nicht das Essen, was zu wenig ist. So, das kann man häufig schwer stopfen, die Lücken. Aber ich finde das immer so schön, wenn man mal, ich bin jetzt kein Golfspieler, ich spiele leidenschaftlich Tennis, ne? Aber wenn man mal, was gibt's denn mittlerweile auch auf den guten Golfplätzen? Haben ja alle möglichen versucht, damit Sterne Gastronomie am Ende wollen, die, nachdem die 18 Loch gemacht haben, wollen die eine schöne, also wollen die auch was Nahrhaftes, ja?
Ja. Schöne Brotzeit so. Und was dazugehört.
Oder guckt ihr nach dem Skifahren, wenn es kalt ist oder so, so ein schöner Wurstteller, ein Käseteller oder so, da kann auch mal eine vegane Alternative daneben liegen. Aber kann man das steuern? Nein. Also.
Ja, das ist eben die Frage an dich, weil wir entwickeln gerade eine App. Und in dieser App ist eine Vorbestellungsmöglichkeit drin. Und es ist halt dann die Frage, wenn du dann einen Tag vorher, kannst du dann schon entscheiden, ob du jetzt das Schnitzel haben möchtest oder ob du das Red Thai Curry haben möchtest oder den Couscous-Burger oder das Linsen-Curry. Und wir stellen halt viel fest, dass der Gast sich auch, und deshalb haben wir ja auch diese Marktplatzatmosphäre und die Counter und das frische Zubereiten, erst dann entscheidet, wenn er unmittelbar da ist, und das ist dann so eine Intuition, also so spontane Entscheidung ist. Mhm. Intuitiv geht er dann erstmal zum Schnitzel, aber es ist eine spontane Entscheidung und sagt dann plötzlich, ach, ich nehme doch das Linsenragout oder was.
Also diese Impulsivität wird zur Hälfte bleiben. Das kriegst du nicht weg. Das ist nicht steuerbar. Also du hast dann die, das ist dann vielleicht auch eine Persönlichkeitstraits, die ein bisschen disziplinierter sind und sagen, ich halte das durch und so. Die bleiben bei ihrer Wahl und andere sagen, nee, komm jetzt doch, jetzt habe ich darum. Und das sättigt mich mehr und dann ist das nicht das physiologische Sättigen, auch das seelische Sättigen, das Nähren, das, und du verleibst dir ja immer auch diese Bilder mit ein, ne? Bei den Eintöpfen, bei den Suppen, bei den Fleischgerichten, bei den Würsten und so. Und wenn ich noch eine, nur da, um das mal zu vergleichen, man kann das vergleichen manchmal, wenn die Leute planen, morgens steht man auf und denkt, heute Abend, wenn es um vielleicht Medienkonsum, gucke ich diesen schönen französischen, kunstvollen, intellektuellen Film, dann hat es einen harten Tag und dann landest du doch vielleicht bei irgendeinem Jason Statham-Action-Kracher, wo irgendwas weggeballert wird. Also da hast du einfach keinen Bock dann so auf diese intellektuelle Atmosphäre, sondern sagst, der Tag war hart genug Und also das heißt, du greifst sowohl beim Essen als auch bei deinem Medienkonsum und bei diesen Geschichten häufig auch das auf, was dich den Tag über mitbewegt hat. Ja, und wenn du das Gefühl hast, ich brauche ein bisschen mehr Sättigungsgrundlage, dann wird es vielleicht was Fettigeres oder was Mächtigeres. Und wenn du sagst, ich möchte mich leicht und beweglich halten und so, dann bleibst du vielleicht dann eher bei der vernünftigen Wahl, bei der vernünftigen, gesunden Wahl.
Ja, wunderbar. Ja, ich glaube, wir gehen langsam so auf die Zielgerade zu.
Toller Ausklang. Also,
echt cool.
Gut alles beschrieben. Ja, ich habe noch ein paar Hausaufgaben jetzt zu machen, was du sagst. Aber ich glaube, wir sind mit der Philosophie der Nouvelle Cantine auf dem richtigen Wege. Und wir merken das ja auch an den Zahlen übrigens ganz interessant. Wir hatten durch die Mehrwertsteuerung ein bisschen Angst, dass die Essenszahlen runtergehen. Aber wir stellen überall genau den Gegenteil fest, weil es ist natürlich ein subventioniertes Essen durch den Betrieb. Und mittlerweile merkt man halt ganz deutlich, dass die Wertschätzung noch viel höher ist, weil jeder erkennt selber, dass er für dieses Geld sich niemals so zu Hause ernähren kann. Und deshalb haben wir an den meisten Standorten auch steigende Zahlen, was die Essenszahlen betrifft, trotz der leichten Preiserhöhung, der Mehrwertsteuererhöhung.
Gut. Thomas, allerletzte Frage und schnelle Antwort nach Möglichkeit. Was ist dein Lieblingsessen?
Das ist eigentlich immer meine Frage.
Habe ich tatsächlich letztens mit meinen Kindern drüber gesprochen und nachgedacht, weil die sind noch jung, aber die kochen schon gerne mit und experimentieren mit Gewürzen. Ich gehe tatsächlich bei besonderen Anlässen, ich habe jetzt Hochzeitstag diese Woche, da gehen wir auch immer in die Sterne-Gastronomie und verwöhnen uns. Das ist für uns Luxus. Das schätzen wir beide sehr, auch gute Weine.
Oh. Ich kann's gar nicht beantworten. Hat es damit zu tun, dass du vielleicht selber kochst? Ist es dann dein Lieblingsessen, was du am liebsten isst? Oder beeinflusst es nicht das, was du gerne isst? Also ich sag mal, wenn du eine Pasta mit einer kleinen Soße machst, ist es denn jetzt dein Lieblingsessen und dazu?
Nee. Also ich bin zum Beispiel, da brauchst du aber nochmal andere Skills. Ich bin in der asiatischen, ich liebe sehr jetzt gerade vietnamesische Küche, also was, das mag ich halt total gerne. Oder aber da bin ich selber nicht gut drin. Ne?
Ja, nur mal so nebenbei, kommt gerade ein Megatrend auf Deutschland zu, diese Hotpot-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Ja, ganz viel gegessen.
Ja,
das ist so chinesische Fondue.
Ja, genau. Noch besser ausgedrückt. Sehr schön. Ja. Ja, ich kenne es aus meiner Seefahrerzeit schon. Da waren schon viele Streetfood-Restaurants, sind ja so ähnlich, dass du dir deine Zutaten da holst und es macht dir jemand fertig.
Aber ich sage jetzt trotzdem ein Gericht. Ich war letztens in Brüssel, habe ich einen Freund besucht und habe da wirklich diese belgischen Fritten mit dieser Gulasch-Soße. Ich habe das ist schon geil.
Ja, so, okay.
Und also das, wenn du so volle Befriedigung und einfach so Luststillen haben willst. Das ist jetzt nicht so kultiviert natürlich wie die gehobene Sterneküche, aber das ist manchmal schon, das macht schon richtig Freude.
Dass du die Gedanken da immer hinbringst und trotzdem so schlank bist, das ist schon Wahnsinn. Das macht dein Tennissport, oder?
Ja, ich versuche meine Bewegung und so. Aber ich tatsächlich, ich mache intermittierendes Fasten, weil dann sage ich immer, weil ich esse so gerne und gerne viel. Und da sage ich immer, dann esse ich in der Zeit, wo ich dann kann, haue ich rein und ich versuche mich halt zu bewegen. Ne? Ich laufe immer, bin aktiv und spiele halt tatsächlich viel Tennis.
Gut. So, dann Thomas, ganz lieben Dank.
Ja. Danke.
Tolles Gespräch. Hatten wir, glaube ich, so in diese Richtung wirklich nur ganz, ganz selten. Ja, Nudging. Aber heute sind wir nochmal viel, viel weiter in die Tiefe gegangen, in die Breite auch. Von daher, Thomas, danke nochmal fürs Gespräch. Ganz lieben Dank. Ganz, mach's gut.
Ja, danke für die Bereicherung im Podcast. Das war wirklich sehr informativ.
Dankeschön.